Allergien und Intoleranzen, wo sind da die Unterschiede?
Oft verwechselt und beide stören auch noch unseren Schlaf.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht's dir?
Hallo Andreas, mir geht's sehr gut. Ich habe jetzt einen ganz langen Fußmarsch hinter mir mit der lieben Nala, unserer Gasthündin. Und das hat wirklich gut getan. Und meine Nächte sind aber aktuell krass lang. Ich schlafe wie ein Stein bis 10 Uhr morgens.
Ja, du musstest ja auch ein bisschen nachholen, weil du ja die Zeitumstellung verpennt hattest.
Ja.
Und bei dem langen Lauf, das spielte das Knie auch mit den neuen Dehnübungen?
Ja, es war ja nie das Knie, es war ja ein Nerv am Rücken eingeklemmt und dem Rücken geht super, den Knien geht super, die neuen Dehnübungen sind fantastisch. Also großes Lob an meinen Physiotherapeuten. Falls der zuhört, Grüße gehen raus. Und wie geht's dir so? Ich habe gehört, du hast Nächte durchgemacht. Gib zu, du warst im Berghain in Berlin.
Nein, ich war in Berlin gestern und das hat aber dann schon bis 12, 1 Uhr gedauert. Das ist jetzt...
Ja, das ist zu früh fürs Berghain.
Für meine Verhältnisse lang, ja. Aber man war sehr früh los. Ich bin ja morgen schon um 6 Uhr los und dann dauerte alles bis grob bis 1 Uhr und das ist dann schon ein sehr, sehr langer Tag gewesen. Und heute... Auf dem Rückweg habe ich dann ja auch diese Folge vorbereitet. Mhm. Und da habe ich was ganz Schlimmes gehabt. Ich habe nämlich meine Noise-Canceling-Kopfhörer zu Hause gelassen.
Oh,
und musste in einen Zug ohne Kopfhörer und dabei eine Folge vorbereiten.
Ach,
also man jetzt wirklich ganz schlimme Sachen erlebt. Ja, also.
Ohne Noise-Canceling-Kopfhörer absolviere ich gar keine Zugfahrt. Null, es geht gar nicht.
Und ich habe mich dann so geärgert und habe ich geguckt in die Tasche und dann kriegt man schon fast so eine Art Panik. Nein, du hast es wirklich vergessen. Im Hinweg hatte ich sie nicht gebraucht. Da saß ich noch mit jemandem im Zug, mit dem habe ich die ganze Zeit gequatscht. Aber im Rückweg wollte ich sie dann einsetzen. Naja, vergessen. Noch schlimmer war dann, dass mir dann natürlich alles ganz doll auffällt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass alle, die im Zug sitzen, 3 Stunden, das war ja so lange dauert das, von Berlin nach Dortmund, am Stück essen.
Nein, was?
Wie im Kino. Macht nur Knaster, Knister, Knister, Papiertüte, Papiertüte und es wird gefuttert, gefuttert, gefuttert. Als würde man auf der Reise von Berlin nach Dortmund, was 3 Stunden dauert, sterben.
Ja.
Oder es gäbe weder was zu essen vorher noch nachher.
Ja. Das ist seltsam. Und
dieses Knistern nervt mich dann, zumal ich dann ja auch weiß, dass dieses ständige Klein-Klein-Essen, also noch was und noch was, das ja eben nicht so gut ist. Ne? Und dann muss ich mich ja wirklich zurückhalten, jetzt den Waggon nicht aufzuklären.
Ich sehe das kommen, du gehst durch den Zug wie so ein Monk und erzählst allen, nein, Snacking ist ganz ungesund für Sie, lassen Sie das sein.
Ja, also ich muss dann wirklich mich dann zusammenreißen oder musste es heute, dass ich mich dann konzentrieren kann für diese Folge.
Ja, ich komme zu den Fragen. Franzi ist aufgefallen. Andreas läuft bzw. joggt jeden Morgen mit dem Hund und trotzdem sagt er, dass sein Schwerpunkt Kraft und Beweglichkeit seien. Zählt das Ausdauerlaufen am Morgen nicht?
Ja, ich hatte irgendwie das letzte Mal ja genau das erzählt und mehrere Leute hatten mich da auch darauf angesprochen, dass mein Schwerpunkt aktuell oder diesem Frühjahr darauf liegt, eher auf Kraft und meinem Sport, den ich so mache, also aktuell dann eher Golf. So, und ich hätte dann, wenn ich jeden Tag Ausdauer, also jeden Tag morgens laufe, müsste ich doch auch Ausdauer als Schwerpunkt haben. Aber ich werte das dann gar nicht so, weil dieses morgendliche Laufen bezeichne ich für mich nicht als Ausdauersport. Ich habe ja mal wirklich Ausdauersport gemacht für Triathlon. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Und diese morgendlichen 45 Minuten bis 60 Minuten zusammen mit dem Hund, da ist ja zum Beispiel manchmal Lauftechnik drin verborgen, da manchmal mache ich so einen Sprint morgen, dann gibt es einen ruhigen Lauf, dann gibt es auch mal, wo ich nur spaziere, dann hat Pepper ganz viel zu tun, da muss ich häufig warten, dann kann ich gar nicht so durchlaufen und für mich ist da eher so die Abwechslung, das Licht und die morgendliche Aktivierung, also das Leben zu begrüßen, das steht im Vordergrund und nicht, dass das jetzt mein Konditionstraining wäre.
Ja, so mal eben 45 bis 60 Minuten laufen. Das ist für dich natürlich kein Training. Das machst du auf einer Pobacke,
ja. Ja, das buche ich auch nicht als Training. Ja.
Oh, so, irgendwann möchte ich auch mal so weit sein, dass ich sage, ach du, ich bin 60 Minuten gelaufen, natürlich. Na gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ralf fragt, eure Darmkur besteht aus viel Gemüse und dem Weglassen von fertig verarbeiteten Lebensmitteln. Was meintet ihr mit speziellen Zugaben in der Kur?
Ja, auch beim Gemüse, muss ich dann noch ergänzen, lassen wir auch gewisse Dinge weg. Das heißt, man isst ganz viel Gemüse, aber wenn man eine Darmkur macht, dann nimmt man am Anfang auch ganz bestimmte Gemüsesorten raus, weil die dann auch nicht unbedingt dazu dienen, dass man die Darmwand dann aufbaut, weil eben auch manche Gemüsesorten belastend sein können. Also in so einer Kur nimmt man die raus, aber führt sie später wieder ein. Mhm. Ja? So. Dann das Gleiche gilt eben auch für gewisse Kornsorten. Die nimmt man auch raus und führt sie später wieder rein. Bei den Zugaben, das war ja dann so eher die Frage, das sind Enzyme, die ich dann empfehle hinzuzuführen. Aha. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, von dem Gespräch. Das heißt also, je nach Verdauungssystematik des Klienten wähle ich dann bestimmte Enzyme aus, die passend zu den Gemüsesorten sind, um die Darmwand aufzubauen.
Aha.
Ja, so. Und das ist dann ein bisschen spezifisch und das passt jetzt auch nicht so in den Podcast. Erstens wäre es nicht so schlafspezifisch. Natürlich, wenn jemand einen guten Darm hat, schläft er vielleicht auch besser. Aber man braucht dann schon den Einzelfall oder die Einzelfallbetrachtung, damit man die entsprechenden Gemüsesorten und die entsprechenden Enzyme halt aussuchen kann.
Ja, verstehe.
Und wenn ich jetzt irgendein Enzym droppe, dann machen wir da sofort ja wieder eine Nährstofffolge daraus. Ja.
Das Thema der Woche.
Allergie versus Intoleranz und dann auch noch schlafen. Also so als Einführung, je stärker Allergien und Intoleranzen sind, desto schlechter schlafen wir ja aufgrund der einhergehenden Belastungen und Symptome. Ist ja erstmal logisch.
Ja.
Also das sind ja die klassischen Dinge, Jucken, Bauchschmerzen, Atemnot, Husten und so weiter. Wir haben die alle, glaube ich, auch schon mal erwähnt in den Folgen zur Histaminintoleranz. Wir haben auch zwei Folgen, glaube ich, gemacht zum Thema Allergien. Und die haben dann halt negativen Einfluss auf den Schlaf. Und das ist halt doppelt doof, weil nämlich ausgerechnet dieser Schlaf ist nämlich absolut, absolut wichtig im Kampf gegen Allergien und Intoleranzen. Also wir brauchen sehr guten Schlaf, um uns dessen zu erwehren. Aber genau die machen uns den Schlaf auch wiederum schwer. Der Hintergrund ist ganz einfach, auch schon oft erwähnt. Allergien und Intoleranzen sind auch immer eine Frage des Immunsystems.
Ja, gemein.
Und das Immunsystem wird nun mal wann gepflegt?
Im Schlaf. Das ist eine Zwickmühle, eine veritable Zwickmühle.
Genau. So, eines von beiden ist empfindlicher, Allergien oder Intoleranzen, was das Thema Schlaf angeht. Das andere nicht ganz so. Ja, und das wollen wir ja heute ein bisschen differenzieren. Deswegen machen wir auch die Folge. Aber wenn wir erstmal so sagen, okay, wir wollen uns dann um den Schlaf kümmern, damit unser Immunsystem besser aufgebaut ist, dann wollen wir uns ja auch noch um den Darm kümmern, weil wir das ja auch brauchen, ja, für das Abwehren von Allergien und Intoleranzen. Dann brauchen wir auf jeden Fall, ist nur am Rande erwähnt, weniger Stress. Ja, weil auch Stress korreliert mit Allergien und Intoleranzen. Wenn ich da schon drunter leide und noch zusätzlichen Stress mir aussetze, wird das Ganze noch schlimmer.
Ach, ja, krass.
Weil in dem Moment muss der Körper sich ja auch noch darum kümmern.
Ja.
So. Das Gleiche gilt auch von zusätzlichen Störfaktoren. Das heißt also, eine zusätzliche Feinstaubbelastung unter Allergie ist ja dann doppelt schwer. Genauso gut die Störfaktoren, die wir auch schon mal erklärt hatten zum Thema E-Smog. Ja, das heißt also, elektromagnetische Felder oder zu viel Handystrahlung, jemand, wie man es nennen mag, oder zu lange Telefonate mit einem Gerät direkt am Ohr oder nicht bereinigter Schlafplatz, belasten dann auch wieder zusätzlich. Das heißt also, wenn man schon angegriffen ist von einem Störfaktor, Allergie oder Intoleranzen, dann muss man die anderen ganz bewusster reduzieren und dann sich noch mehr Mühen geben mit all den anderen Dingen, die wir schon mal zum Schlafen erklärt haben, damit man gut schläft, weil das hilft eben auch genau bei dem Thema.
Habe ich es mir doch gedacht.
Allergie und Intoleranz, der Unterschied. Michaela, kennst du den Unterschied?
Ja, eine Allergie ist etwas, was man zum Beispiel gegen irgendein bestimmtes Lebensmittel hat. Zum Beispiel habe ich eine Penicillinallergie.
Ist ja kein Lebensmittel. Obwohl, man kann auch sagen, es ist ein Lebensmittel.
Stimmt, ja, das steckt ja einfach Bakterien, ja. Und ich habe eine leichte Intoleranz gegenüber Milchprodukte. Und aber was ist da jetzt genau der Unterschied?
Warum ist das eine oder warum ist das andere? Genau. Also, also erstmal, beide Beispiele, die du aufgeführt hast, sind richtig. Obwohl du ja trotzdem jetzt den unterschiedlich, 100%. Ich habe ja auch, frag ja dann auch gerne, Zuhörer fragen dann auch schon mal, du kannst die doch nicht immer dann einfach so fragen. Ja?
So, doch.
Doch, ich mache das schon, weil das haben wir ja auch abgesprochen, weil das Besondere dabei ist ja, in dem Moment, wo du den Unterschied erklärst, gibst du etwas wieder, so wie es die meisten auch sehen und verstehen.
Ja.
So, und dann hilft das von dort aus quasi den.
Das aufzudröseln.
Das aufzudröseln, genau. Wenn man ja nicht sofort mit der Tür ins Haus falle, merkt niemand, dass das vorher vielleicht auch so gesehen ist. Jeder wird jetzt sagen, okay, anders hätte ich es vielleicht auch nicht sagen können. Und niemand ist so richtig bewusst, ja, wann fängt denn Allergie an oder hört auf und wann ist es eine Intoleranz? Und das sind ganz klare Marker, wo man das nach links oder rechts einteilen kann. Dann frage ich erst nochmal weiter, wie viele Menschen sind denn von Allergien, sage ich jetzt, Allergien betroffen?
Ich behaupte mal 30% der Menschheit.
Also nach WHO wird geschätzt 50%.
Krass.
Also ja, 50% der Weltbevölkerung sind von Allergieformen betroffen. So muss man das, so nennen die das. Das heißt, wie stark die dann sind oder weiß man nicht, aber rund 50% können davon betroffen sein oder sind betroffen. 1960 waren das noch, was schätzt du?
Ja, weniger, viel weniger, weil das wird ja mit jedem Jahr mehr. Da vermute ich wahrscheinlich noch die 30%, oder? Wenn überhaupt.
3%?
Nein!
Ja, 1995 30%. Dann waren es vor 10 Jahren noch 40 und jetzt liegen wir schon bei 50.
Nein, aber wo soll das enden? Krass.
Ja, das liegt natürlich einmal an den schlechteren, ja, an der schlechteren Ernährung mit. Das ist also eine Ursache. Auch die stärkeren Umwelteinflüsse.
Ja.
Die spielen damit, gehen damit einher. 50% betroffen. Dann auch eine Zahl. Wie viel sind denn da nochmal Pollenallergien? Von der Bevölkerung. Also nicht von den 50, sondern von der Bevölkerung.
Von der Bevölkerung vermutlich aber auch 50%, oder?
Nee, 15.
15 nur? Ah.
Ja, die anderen 35% sind andere Allergien. So wie jetzt deine Penicillinallergie. Es gibt ja ganz viele Allergieformen. Ja. So, das sind dann halt 15%, die davon alleine schon Pollenallergien sind. Und das waren ja früher mal 1%.
Wahnsinn.
Ja, so, also das ist richtig gestiegen.
Ja.
So, und wie viel Prozent geben denn an, dass sie eine Lebensmittelallergie haben? Also man fragt sie in einer Umfrage und sagt, ich habe eine Lebensmittelallergie gegen Karotten, gegen Zwiebeln, gegen Erdnüsse. Alles Mögliche. Erdnüsse. Wie viele Leute, was sagen die Leute von sich?
Da vermute ich mal, dass es bestimmt fast 90% sind, die gegen irgendwas, die behaupten gegen irgendwas allergisch sind.
Also die Behauptung liegt bei 30%.
Ach so, doch so wenig, okay. Ich hätte jetzt
Wir haben jetzt nur Lebensmittelallergie.
Ja.
Ja, sind jetzt in der Kategorie Lebensmittelallergie, die ganz konkrete. Und da sagen aber Leute 30%.
Ja.
Das sind aber nur 3-4%.
Nein. Okay. Ja,
also jetzt haben wir diesen großen Berg 50%, die betroffen sein könnten, was auch immer alles das ist. Aber nachgewiesene Lebensmittelallergien sind es nur 3-4%. Jetzt sagen auch viele, das gibt es auch eine Dunkelziffer, viele bemerken ja nicht, dass sie eine Allergie haben. Ja. Vielleicht liegt das dann ja höher bei 6 oder 7. Ja. Aber nicht alles ist immer gleich eine Lebensmittelallergie, weil es fällt ja auch sehr häufig dann in den anderen Topf.
In die Intoleranz, von der man wahrscheinlich geheilt werden kann.
Da nicht von allen, aber von manchen.
Ja. Ja,
so. Man könnte das auch nochmal klassifizieren. So, also in die Unverträglichkeiten, / Intoleranzen, da landen dann viele da drin. Was auch viele nicht wissen, ist, Kinder sind am Anfang sehr empfindlich, was Allergien angeht. Und dann erholen sie sich.
Ja.
Ja. Und dann, wenn sie mit zunehmendem Alter, kann es dann wieder ansteigen.
Ja, genau. Ja.
Ja. Wir wissen das zum Beispiel alle, dass man kleinen Kindern oder Babys im ersten Lebensjahr eigentlich noch nicht die Kuhmilch gibt.
Ja.
Ab dem zweiten, dritten Lebensjahr vertragen sie die ganz gut.
Mhm. Mhm.
Und dann komischerweise die Erwachsenen meistens dann wieder nicht.
Ja.
So, was ist das jetzt?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Mechanismus unseres Körpers, um uns vor diesen Unsinn zu schützen.
Ja, warum können denn Kinder Milch gut vertragen und häufiger wieder Erwachsene nicht? Ne? Also das ist ja schon.
Vielleicht, weil der Körper es einfach nicht mehr braucht.
Ja, und, natürlich. Also von der Ursprung her, wofür war denn Milch vorgesehen? Die Milch ist für Neugeborene da gewesen. Das ist auch für neugeborene Kühe, wollte ich schon sagen, für Kälber da gewesen.
Ja.
Und wenn wir die dann trinken mit zunehmendem Alter, dann ist das nicht mehr passend zu unserer Ernährung. Dann wird es dann plötzlich ja, so einem Art, ich will jetzt nicht eines der beiden Wörter benutzen, weil wir es noch später einstufen. Aber das ist dann wahrscheinlich Evolution gewesen. Ne? Erstmal können wir es vertragen, nicht zu früh, weil es die falsche war. Ja. Und später eben wieder nicht. So, also ist gar keine Frage. Dann haben wir ja natürlich auch bei allem dieses Thema mit der Dunkelziffer, was beide Themen angeht. Ja, Leute haben ganz häufig eine Unverträglichkeit und bemerken sie nicht. Und andere haben angeblich für alles eine Unverträglichkeit, aber sind viel zu sensibel oder übertreiben ihre Sensibilität. Ja? Und das ist so ähnlich wie dem Schlafen. Wenn ich gegen ganz viele Dinge leicht unverträglich bin, dann geht es mir ja grundsätzlich nicht so super, aber das empfindet man ja als normal.
Ja.
Ja, wie jemand, der immer nur 6 Stunden schläft, empfindet das auch als normal. Und wenn der morgens aufsteht, sagt er ja nicht, mir geht's höllenschlecht.
Ja.
Wenn aber mal jemand gelernt hat, wie sich das wirklich anfühlt, 8 Stunden schlafen und davon auch noch 2 bis 3 Stunden Tiefschlaf, wenn der wieder zurückfällt auf 6, dann sagt er, da will ich nie wieder hin.
Ja, stimmt.
Und das Gleiche gilt auch, was diese Unverträglichkeiten oder Allergien-Symptome angeht. Jetzt nehmen wir das mal ein bisschen auseinander.
Das beschäftigt alle.
Die Ursachen für eine Allergie. Die Erscheinungsformen und die Symptome von Allergien und Intoleranzen sind sehr ähnlich. Das sind die wir eingangs schon mal genannt haben. Also damit kann man gar nichts anfangen. Also von dort dahin zu schließen, kann man vergessen.
Ja.
So. Die Ursache einer Allergie ist, oder Allergien entstehen, wenn das Immunsystem fälschlicherweise auf harmlose Substanzen wie Pollen, Tierhaare, bestimmte Nahrungsmittel oder Staub reagiert.
Ja.
Das Immunsystem denkt, das sind Fremdkörper, die hier nicht hingehören, und dann greift es das an.
Ja, bekämpft die, ohne dass es das eigentlich müsste, ja.
Genau. Also der Körper identifiziert diese Substanzen irrtümlich als gefährlich und setzt dann eben so eine Art Immunantwort in den Lauf. Ja? Und das kann sich dann eben mit Entzündungsreaktionen, Niesen, Atembeschwerden und was wir alles da kennen, einhergehen. Und diese Reaktionen sind aber oft vermittelt durch IgE. Das kennen wir ja alle schon, ne? Ist dieses Immunglobulin.
Ah, ja.
Also ein Antikörper.
Aha, ja.
Und das können wir nachweisen bei einer Allergie.
Ja.
Eine Allergie, und das ist der große Unterschied zu den
Intoleranzen.
Intoleranzen. Wenn man eine echte Allergie hat, kann man Antikörper nachweisen.
Aha.
Und bei einer Intoleranz nicht.
Kann man gar nichts nachweisen.
Das machen wir gleich.
Okay.
Wenn wir jetzt zu dem anderen kommen. Ja, aber hier geht es erstmal darum, wenn ich jetzt echt eine Allergie habe und will feststellen, habe ich jetzt eine Allergie oder bin ich nur intolerant? Und nur ist aber auch nicht richtig das Wort. Dann könnte ich das eben mit einem IgE-Nachweis feststellen.
Ach.
Dann weiß ich, zack, ich habe es tatsächlich.
Mhm. Ja. Das ist das, was die Hautärzte zum Beispiel auf der Haut machen, mit diesen Ziffern, die sie dann durchnummerieren auf deiner Haut und dann.
Ja, das ist dieser Hautpricktest. Ne? Ja. Das heißt also, so nennt sich der, und da ritzt man dann ja rein und dann kann man das feststellen. Das ist ein wirklicher Allergietest, das ist kein Intoleranztest.
Ja.
Das macht man dann.
Ein echter Allergietest, ja.
Und weil Hautritzen, viele wissen eben nicht, dass das Eiweiße letztendlich sind, die das auslösen.
Mhm.
Der Körper reagiert auf Eiweiße, die er falsch identifiziert. Und dann fährt das Immunsystem hoch und reagiert dann halt überschwänglich. Wir kennen ja alle aber dieses Eiweiß oder haben alle vielleicht das schon mal gehört oder diese Erklärung, wenn Leute Wespenstich allergisch sind. Da gibt es ja diese kleinen Stifte oder sehen so aus wie Kugelschreiber mit einer Sonde drauf, wo vorne dann eben mit einer Lasertechnik ganz kurz so eine Punktstrahlung ganz heiß wird.
Ja.
Und wenn ich also frisch gestochen werde, kann auch ein Mückenstich sein, und ich möchte keinen Ärger mit einem Stich haben, dann nehme ich ja diesen Stift, halte ihn da drauf, drück auf die Taste, dann wird das ja kurz verdampft. Also gibt es ja punktuell eine große Hitze.
Ja.
Und dann wird eben das Eiweiß zerstört oder die Eiweiße zerstört.
Ja.
Und dadurch kann der Körper gar nicht mehr überreagieren. Deswegen klappt das so gut.
Ach, und das ist auch in den Stiften bei den Allergikern drin? Ich dachte, das wäre eine veritable Spritze.
Das sind kleine Pistolen oder kleine Kugelschreiber, sehen die aus, wo du drauf drückst. Und da wird aber nur ein Hitzestoß gemacht.
Ah ja, Laser. Aber es gibt doch gegen Leute, die wirklich echt
Ja, das ist nochmal was anderes.
Ja, genau.
Ja, okay. Das sind dann so Notfallpackages.
Ja,
mit.
Genau. Okay.
Ja. So, also das sind eben die Hitzestifte. Die habe ich zum Beispiel auch in meiner Golftasche.
Ja.
Witzigerweise werde ich wirklich nie gestochen. Und es ist auch noch nie passiert. Ich muss ja schon das auf Holz klopfen. Aber ich habe immer mal wieder jemanden dabei, der wird dann gestochen.
Und da kannst du dann gleich retten.
Da kann man so gleich mit diesem Stift da dran und da kann er auch locker weiterspielen, weil das dann sofort dann ja auch aufhört. Ja, aber dann muss man den Stift schnell ziehen.
Ja. Ich hatte auch nie gestochen, weil ich mag ja Wespen und Bienen sehr. Ich heiße sie ja, immer willkommen.
Ich kann da auch ganz normal sitzen und essen, die schwirren da rum. Und ja. Wenn man dann keine Angst hat, wird man noch nicht gestochen.
Die kommen einfach nicht zu einem, wenn man keine Angst hat. Das ist echt lustig.
Ja, aber auf jeden Fall sind eben diese Immunglobuline, / Eiweißkörper, die vom Körper erkannt werden. Mhm. Dann kann man auch so ein bisschen sagen, es gibt auch, das nennt man Atopie, das ist so eine Art angeborene Allergie. Das ist also eine Neigung von der Tendenz, dass du vermehrt zu Allergien neigen wirst.
Ja.
Ja, das kann man tatsächlich feststellen. Und wenn man das hat, dann wird man viele Heuschnupfensorten auch entwickeln. Ja. So, dann neigt man einfach dazu. Manche neigen da gar nicht zu, manche schon. Mhm. Ja. So, und dann gibt es ja eben noch die Nahrungsmittelallergien, die kann man auch leicht vererben. Ja, nicht alles, aber zum Beispiel eine stark vererbbare wären dann auch die Erdnüsse. Ja, so eine Erdnussallergie wird schnell vererbt. Die kann ich dann auch nicht wegtherapieren so einfach. Der Test, um das ich wirklich eine habe, ist wirklich die Laboruntersuchung, also auf die Antikörper. Und wenn ich wissen will, worauf, dann macht man eben diesen Hautpricktest, von dem du erzählt hast. Dann ritzt man die Stoffe rein. Und das gibt es dann aber auch noch als tieferen Hauttest. Der nennt sich noch etwas anders. Ja, da wird noch tiefer geritzt. Ich habe nichts festgestellt.
Ja.
Aber es müsste eigentlich das sein. Dann mache ich nochmal diesen tiefen Test.
Aha. Ja.
So, dann eben, und das letzte wäre, oder die zwei letzten wären nochmal den Provokationstest, dass ich ganz gezielt das einfach zu mir nehme und gucke, wie reagiere ich. Vielleicht auch besser unter Aufsicht. Und dann kann ich aber auch dadurch testen, indem ich auch was weglasse.
Mhm.
Mal über eine Woche, um zu gucken, reagiere ich noch darauf. So, das wäre erstmal die grobe Übersicht für das Thema Allergien.
Einmal für Sie zusammengefasst:
Ursachen einer Intoleranz.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Also Intoleranzen hingegen sind also nicht immunvermittelt. Ne? Also ist ja jetzt das Gegenteil.
So. Da kommt nicht das Immunsystem zum Tragen, sondern...
Nee. Sie entstehen meistens durch die Unfähigkeit des Körpers, bestimmte Substanzen zu verdauen oder sie zu verarbeiten oder sie an die richtige Stelle zu bringen. Wichtig ist eben nur, dass der Körper nicht in der Lage ist, gewisse Nährstoffe zu spalten, zu verarbeiten oder irgendwohin zu transportieren. Ja? Und das ist dann eben auch teilweise evolutionär bedingt gewesen. Wenn ich jetzt auch wirklich auf Laktose reagiere, dann produziert ja der Körper auch diese typischen Blähungen und Bauchschmerzen und Durchfall. Also ich glaube, dann lässt man das ganz schnell sein.
Ja.
Ne? Und dann ist es ja rein theoretisch auch egal, ob man das jetzt als Allergie bezeichnet oder, aber fachlich ist es dann eben keine Allergie. Und hier habe ich aber eben die Möglichkeiten oder dann ist es eher der Eingriff über die Darmpflege.
Ja.
Ja, wenn wir vorhin haben wir ja eher die Immunpflege gehabt, also alles fürs Immunsystem bei Allergien. Hier geht es ja eher darum, dass man sagt, jetzt ist es ja nicht immun ausgelöst, aber es ist trotzdem auch wieder der Darm. Das ist ja das Besondere. Es ist wieder der Darm im Spiel. Der Darm kümmert sich um das Immunsystem, aber der Darm kümmert sich auch um die Verdauung.
Der kümmert sich
und
um alles.
Bei Intoleranzen haben wir ein Verdauungsthema.
Ja.
Ja, also das ist beides mal im Spiel, aber komplette andere Geschichte.
Ja.
Wir können aber auch zum Beispiel Intoleranzen entwickeln, zum Beispiel auf gewisse Reizstoffe von Nahrungsmitteln. Das heißt, Pflanzen bilden ja sogenannte Schutzstoffe.
Ja.
Ja, ohne die jetzt alle aufzulisten. Aber Pflanzen schützen sich in der Evolution.
Vor Fressfeinden, genau.
Vor Fressfeinden. Und wenn wir davon zu viel nehmen, haben wir auch manchmal ein Problem.
Ja.
Ja. Die sind auch sehr gesund. Es gibt da eine ganze Liste von sehr gesunden
Bitterstoffe,
Ja, Bitterstoffe. Aber wir dürfen es dann auch nicht übertreiben. Und wenn Leute darauf empfindlich sind, müssen wir natürlich die dann eher meiden. So, das ist also der große Unterschied und die Tests sind dann natürlich unterschiedlich.
Ja.
Es können ja zum Beispiel die gleichen Sachen, da fällt mir noch gerade ein. Das heißt, ich kann ja ein Lebensmittel haben, darauf kann ich allergisch sein. Mhm. Dann stelle ich es über den IgE-Test fest.
Ja.
Ja, also im Labor, oh, der hat Antikörper. Ich kann aber auch trotzdem das Lebensmittel nicht vertragen, dann habe ich eben eine Unverträglichkeit auf das Lebensmittel.
Ja.
Genauso möglich. So, da gibt es dann zum Beispiel bei der Laktoseintoleranz, da gibt es so eine Art Atemtest. Ja, da kann man dann eben über die Duftstoffe, über den Atemweg feststellen, ob man Laktoseintoleranz ist.
Witzig.
Dann gibt es aber auch Stuhltests, ohne das jetzt auszuführen. Und natürlich auch wieder die ganz berühmten Tests, die ich gerne mache, ist mal weglassen und mal gezielt zuführen.
Ja,
da hat man es auch schnell raus.
Ja, bei Laktose merkt man das.
Da nützt kein Ritzen.
Nee. Ja, verstehe.
Da müssen wir richtig ausprobieren.
Ja, interessant.
Und das ist dann eher, sagen wir mal, komplett ernährungsgecoacht, wenn man das so will, ne? Ja. Was das Thema Unverträglichkeit angeht.
Wenn wir das gewusst hätten.
Was ist denn nun das ganze Ding mit dem Gluten? Ich habe jetzt extra kein Wort dahinter gesagt.
Ich kenne da zweierlei Leute. Also eine Freundin von mir ist mit Zöliakie geboren und es hat wirklich grauenhafte Ausmaße bei ihr. Also sobald sie irgendwas Glutenhaltiges zu sich nimmt, kommt es oben und unten raus bei ihr. Aber ich habe auch eine andere Freundin, bei der ist es tatsächlich erst im Laufe des Lebens entstanden. Und da dachte ich immer, das kann ja gar nicht sein. Aber sie schwört es steif und fest, aber sie verträgt es auch wirklich gar nicht mehr.
Genau, das sind tatsächlich zwei Dinge. Wenn wir jetzt nochmal nur die zwei Cluster benutzen, Allergie und Unverträglichkeit, Intoleranz, dann gibt es die Glutenunverträglichkeit. Also das Letzte, dann ist man einfach unverträglich, aber nicht Allergie.
Ja.
Und bei der Unverträglichkeit habe ich diese ganzen negativen Dinge, aber der Darm zerstört sich nicht selbst.
Ja.
Wie bei der Zöliakie, da greift sich ja der Darm selbst an. Also wenn er Gluten zu sich nimmt oder Glutene bekommt, dann greift der Darm sich selbst an.
Ja.
So. Und das ist dann, aber jetzt wird es eben ganz verrückt, auch keine Allergie.
Aha, nein.
Nein, also richtig fachlich einsortiert ist das eine Autoimmunerkrankung.
Ah, ja, die gibt es ja auch noch. Da langweilt sich das Immunsystem und macht Klöndöns.
Ja, das kann sich aber auch langweilen und dadurch eine Allergie auslösen.
Ja, furchtbar. Ja,
aber hier haben wir eben wirklich nochmal Allergie als Gruppe. Manche ordnen es da auch rein. Ja, ja. Dann sagen die, es ist eine Allergie. Aber ganz richtig sortiert ist es eher eine Autoimmunerkrankung. Und das haben eigentlich nur mit Dunkelziffer sagen man 2% der Bevölkerung.
Ja.
Ganz früher war das mal, dachte man viel weniger, aber dann hat man es einfach nicht richtig diagnostiziert. Und jetzt gibt es aber ganz viele, die trotzdem sagen, ich kaufe keine glutenhaltigen Produkte. Hm. Ich möchte das nicht essen. Spür doch, dass es mir nicht gut geht. Dann sagen dem alle, kann gar nicht sein, es haben doch nur 1% Zöliakie. Das liegt eben genau an dieser Verwechslung. Die einen haben wahrscheinlich nur eine Glutenunverträglichkeit.
Verstehe.
Und dann ist es aber auch komplett berechtigt, dass sie eben Gluten weglassen. Und deswegen braucht man schon diese Weglassprodukte mehr als für 1% der Bevölkerung. Ja. Also die Industrie stellt ja mehr Produkte her, wo eben kein Gluten enthalten ist. Ja. Und das wird immer angegriffen, das brauchen wir ja gar nicht. Doch, es gibt eben noch die ganze Gruppe, die dann eben höher prozentualisiert ist, die dann einfach eine Glutenunverträglichkeit entwickelt haben. Aber trotzdem gibt es auch Menschen, die sind nicht glutenunverträglich, haben keine Zöliakie, sondern sie vertragen Weizen nicht. Das geht auch. Ja? Ich kann nämlich auf Weizen allergisch sein und ich kann auch auf Weizen intolerant sein. Beide Möglichkeiten gibt es. So, und in Weizen ist dann ja noch das berühmte Gluten sehr häufig, also nicht häufig, immer enthalten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so, ähnlich wie mit der Milch ab 18, müssen wir eigentlich Weizen nicht zu uns nehmen. Wozu eben dieses Allergen aufnehmen, ja, in der Nahrung? Natürlich kann es mal sein, dass man irgendwo essen geht, dann isst man mal Hartweizennudeln oder sowas, aber in der normalen Nahrungskette zu Hause gibt es doch genug Ersatz für Weizen.
Ja, genau. Ja, wir lieben ja Dinkelvollkornmehl.
Ja, zum Beispiel. Ja. Richtig.
Und für diese Menschen, die Zöliakie haben, die dürfen ja leider auch kein Dinkelvollkornmehl nehmen. Da gibt es ganz tolle Produkte, Mehlprodukte ohne Gluten. Und dann sage ich einfach den gesunden Menschen gar nicht, dass ich glutenfreies Mehl verwendet habe. Sag nur heimlich der Zöliakie-Frau, Mensch, das kannst du alles ohne.
Dann schmeckt das den anderen auch noch, ne?
Ja, und es schmeckt, also wenn ich zum Beispiel Waffeln mache mit diesem glutenfreien Mehl, das ist köstlich, das merkt kein Mensch. Dann nehme ich noch laktosefreie Milch und laktosefreie Butter und da ist allen gedient und es schmeckt hervorragend und niemand hat irgendwelche Probleme danach. Und laktosefreie Sahne, es gibt natürlich immer noch Schlagsahne.
So wie auch wie ähnlich wie mit dem alkoholfreien Bier. Ne? Die Leute dürfen das nur nicht wissen. Wenn sie dann wissen, das ist extra gesund für jemanden, dann schmeckt es denen nicht mehr.
Ja, genau. Ja. Aber so, wenn ich da nichts von sage, das gar nicht an die große Glocke hänge, dann schmeckt es allen hervorragend.
Das Besondere bei der Zöliakie ist ja, man muss es ja wirklich meiden, absolut meiden, weil eben bei dieser Immunreaktion wird ja eben diese Dünndarmschleimhaut geschädigt. Ne? Das heißt, der greift das selbst an. Das ist aber auch jene Schleimhaut, die wir bei diesen Kuren versuchen wieder aufzubauen.
Mhm.
Ja, so als Brücke. Ja. So, wie stellt man das fest? Das macht man eben mit Blutdruck. Tests. Ja, also da wird eine ganz normale Blutuntersuchung gemacht und da stellt, kann man das wirklich feststellen und dann eben auch über einen Antikörpertest. Kann ich das feststellen?
Beides, also die Zöliakie und die Weizenunverträglichkeit, die kann man über...
Nein, die Weizenallergie kann ich feststellen mit dem Immuntest,
ja,
mit dem Antikörpertest und natürlich auch die Zöliakie, die beiden. Aber die Weizenunverträglichkeit, die kann ich damit nicht feststellen. Die kann ich auch nicht ritzen, die Weizenunverträglichkeit.
Die kann ich nur durch ausprobieren.
Die muss ich dann ausprobieren, genau.
Ah, okay.
Also erstmal hat ja der Weizen noch das Problem, dass ich davon, wenn ich davon zu viel esse, zunehme. Hm. Dann schießt er meinen Blutzuckerspiegel hoch. Dann sind da Glutene enthalten. Und auch für den gesunden Menschen, viele wollen das nicht hören, sind zu viel Glutene auch nicht gut. Ja? Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, neben dem Alkohol, den Süßgetränken, den Snacks, gehört das auf die Top-Liste, muss man nicht essen. Ausnahmen, ja, das ist ja nicht schlimm, wenn man sich immer gut ernährt und jetzt geht man mal irgendwo in eine Pizzeria und isst dort mal eine Pizza, das ist ja kein Problem, aber es einfach nur weglassen aus dem Alltag zu Hause und vor allem die Schulbrote für die Kinder nicht damit.
Ja, und man braucht sich auch nicht wundern, wenn man 2-3 Stunden später extremen Hunger wieder entwickelt, weil da schießt ja einfach nur alles wie normaler Zucker dann in die Blutbahn.
Jetzt könnte man sagen, was steht denn dem Schlafpodcast an, Weizen zu bashen? Weizen, davon schläft man auch schlecht. Wenn man abends Weizen isst, schießt ja erstmal den Blutzuckerspiegel hoch. Ja. Das aktiviert ja auch erst nochmal richtig. Das fährt ja nochmal das ganze System hoch, so als wenn ich Zucker essen würde. Dann kann ich in der Nacht nochmal Hunger entwickeln. Das heißt also, es ist überhaupt nicht zu empfehlen, abends Weizen zu essen. Mhm. Ich kenne das ja von meinem ab und zu mal Pizzasünde, was das bedeutet.
Einmal für Sie zusammengefasst.
Symptome behandeln und tatsächliche Therapien. Ist ja schon ein Unterschied.
Ja.
Beginnen wir mit den Symptomen. Für die Symptome kennen wir alles, haben wir auch schon in der letzten Folge schon gesprochen. Da gibt es dann die Nasensprays, berühmt, also wenn die Nase zugeht. Die kann aber auch über Nahrung zugehen, die kann aber auch von Pollen zugehen.
Ja.
Und die Nase reagiert sehr häufig. Ich kann auch durch Halskratzen reagieren, aber häufig, das was die meisten stört, ist dann die zugehende Nase, bekomme ich keine Luft. Und dann greift man ja eben zu dem Nasenspray. Das sind ja diese Antihistaminika. Die hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen. Das Gleiche geht aber auch mit Cortison. Wenn die Allergieformen stärker werden, wird sehr schnell auch gerne zu Cortison gegriffen. Hat auch so seine Nachteile, ohne darauf jetzt einzugehen. Das ist auch nur Symptombehandlung. Cortison wird aber auch manchmal zur Rettung eingesetzt, wenn das wirklich ganz schlimm wird auf der Haut und so weiter. Ich empfehle aber auch in beiden Fällen eher eben dieses Thema, was ich schon oft angesprochen habe, diese Wasserkuren. Ja, da gibt es halt tolle Methoden. Das ist natürlich, braucht man ein bisschen Aufwand und Disziplin, aber so eine Wasserkur kann auch die Symptome mildern. Bei allergischen Schocks, das hat es ja gerade schon angesprochen, dann gibt man ja Adrenalin.
Ah, Adrenalin, ja. Aha.
Jetzt kommen wir zu den nachhaltigeren Therapien, also nicht die Symptome zu behandeln. Da ist ja sehr bekannt die Desensibilisierung oder die Hyposensibilisierung. Kennst du das?
Hyposensibilisierung kenne ich ja. Da versucht man die Leute abzuhärten gegen einen Wespenstich, oder?
Ja, genau. Also man sensibilisiert einen Menschen durch eine ganz kleine Mikrodosis, also nicht so viel wie im Stich, versucht man den Körper daran zu gewöhnen, ihn zu trainieren, dass er das dann lernt, den Umgang. Mhm. Es gibt keine Garantie und das sollte dann auch gerade bei einer Wespenstichallergie, wenn man da eine Sensibilisierung machen sollte, das auch wirklich nur in der Praxis erfolgen, weil wenn man dann die ersten Dosis gibt, sollte schon einer dabei sein.
Ja.
Es gibt aber auch bei harmloseren Allergien, wo man immer nur Kribbeln hat oder kleine Bläschen, da kann man sagen, okay, das kann man auch anders sensibilisieren. Aber das ist nicht so, da ist auch viel Aufwand. Ne? Da muss man eine Zeit lang immer wieder in die Praxis rennen und sich dann langsam dagegen vorbereiten. Es gibt aber auch Frequenztherapien zur Sensibilisierung. Die existieren ebenso.
Aha. Ja.
Vom Letzteren bin ich dann eher der Fan.
Ja.
Ja, und das gibt so viele erfolgreiche Beispiele und haben wir auch schon selbst hier angewandt. Also ich bin da ein Fan von. Ja. Dann gibt es natürlich auch, was die Therapien angeht, Ernährungsumstellung, Darmkuren. Ja, das heißt, ich saniere erstmal, insbesondere anti-entzündliche Ernährung und so weiter. Ja, und wenn es nicht anders geht, natürlich komplettes Meiden. Ja, wenn ich eine Nussallergie habe, dann hilft nur Meiden. Wie für dich bei der Penicillinallergie, da hilft nur das Meiden.
Ja.
Da brauchen wir keine Therapie, da geht nur Meiden.
Unser Tipp der Woche.
Das ist eigentlich nur so eine Art Mini-Best-of, weil das Thema ist jetzt zu komplex zu sagen, da gibt es jetzt einen Tipp. Grundsätzlich, rauchfreie Haushalte. Ja. Hatte ja gerade schon erwähnt. Also, da müsste ich auch sagen, kaminfreie Haushalte auch vielleicht. Das heißt, als wenn man in einem Haushalt mit zu Allergien neigenden Menschen lebt, dann sollte man eben den Kamin nicht anmachen, nicht darin rauchen. Man sollte auch die Elektrosmogbelastung runterfahren, weil alles, was das Immunsystem zusätzlich nervt, muss man weglassen und reduzieren. Mhm. Und das Immunsystem wird auch von der schlechten Luft genervt und es wird auch, wenn ich falsch lüfte, über das Lüften haben wir letzte Woche gesprochen auch, und ich muss auch den Staub meiden. Mhm. Also, wenn ich wirklich schon Allergiker im Haus wohnen habe, dann muss ich auch ordentlich Staub saugen.
Mhm. Gemein.
Als Superprävention hilft langes Stillen. Man hat halt festgestellt, Kinder, die länger gestillt worden sind, neigen seltener zu Allergien. Kinder, die auf Bauernhöfen groß werden, neigen fast gar nicht zu Allergien.
Ja.
Muss man leider sagen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass das dort mehr Schmutz ist oder vielleicht dreckiger ist, sondern sie werden von Anfang an konfrontiert mit ganz vielen Lebensformen, mit Tieren und so weiter. Das heißt, sie lernen alles von klein auf kennen. Vielleicht darf die Dosis im ersten Jahr nicht so hoch sein, aber der Körper hat einfach alles kennengelernt und hat auch ständig was zu tun. Das hast du ja gerade gesagt. Dann richtet sich der Körper nicht gegen einen selbst, weil er Langeweile hat.
Ja.
So. Und dann empfehle ich dann eben Städtern, dass man dann eben auch zu Hause nicht übertriebene Hygiene walten lässt, dass man vielleicht sogar ein Haustier einführt mit einem kleinen Kind. Das bringt dann auch nochmal eine schöne Keimflut ins Haus. Vielleicht auch mal ab und zu einen Besuch auf dem Bauernhof mal einbauen oder was auch immer wohin gehen.
Ja, genau. Kinder lieben das Aufenthalt auf dem Bauernhof. Ja. Und Menschen, die eine Katze oder einen Hund zu Hause haben, haben das gesündeste Mikrobiom.
Problem ist, wenn ich schon allergisch dagegen bin.
Ja, das ist dann doof. Aber es gibt natürlich auch so Hunde wie die Havanesen und Pudel, die Haare, die lösen keine Allergie aus bei Menschen.
Ja, auch noch ein super Tipp. Haben wir noch einen zusätzlichen Tipp. Dann bunte Ernährung, um euer Mikrobiom zu fördern, weil so bunte und variantenreicher euer Mikrobiom, desto seltener werdet ihr auf Nährstoffe intolerant reagieren.
Ja, und ist vor allem auch leckerer.
Ja. Dann auch noch als Tipp bei Fragen zu modernen Therapien einfach uns anschreiben.
Ja, unbedingt. Also du hast ja, das darf man doch vielleicht mal verraten, du hast ja deinen Sohn von der Zöliakie geheilt. Und wer wissen möchte, wie das funktioniert hat, ne, der kann sich bei dir melden.
Das ist jetzt ein super Spoiler. Ich habe ihn nicht alleine geheilt. Damals war ich noch nicht so firm da drin.
Ja.
Also da wurde mir noch geholfen oder wurde uns geholfen. Aber das war so einer der Bausteine, dass man daraus gelernt hat.
Ja.
Man dürfte es vielleicht nicht sagen, Zöliakie geheilt, ja, aber wir wissen ja nicht 100%, welche Form das war, damals war, aber es gab halt ein extremes Glutenproblem.
Ah, so. Krass, ja.
Und dieses extreme Glutenproblem war tatsächlich managebar und ist heute komplett verschwunden.
Wahnsinn, toll. Ja. Da würden sich manche dran nachsehnen.
Und das war eben auch mit Frequenztherapien. Ja, und was eben, damit wollen wir dann enden, ganz viel schlafen, kann ich dann nur sagen. Arbeitet an eurem Schlaf. Je mehr ihr schlaft, desto seltener werdet ihr an einer Allergie leiden.
Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Perfekt.
Mehr kann man da nicht mehr sagen.
Ja, kann man nur sagen, schlaft gut.
Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche noch.
Ja, dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.